Der Emscher Bote spricht mit Menschen von hier, die etwas zu sagen haben. Heute ist das Christoph Hartmann. Er ist Professor für internationale Politik an der Universität Duisburg-Essen. Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt ist die Beschäftigung mit dem afrikanischen Kontinent. Er ist in Süddeutschland geboren und lebt in Gelsenkirchen. Ich habe mit ihm über den Impfimperialismus der Industrieländer in der Corona-Pandemie gesprochen und ob es noch eine öffentliche Debatte über Entwicklungspolitik gibt. Ich bin Michael Voregger, freier Journalist aus Gelsenkirchen.
In Lehre und Forschung geht es um eine relativ breite Palette von Dingen, die eben von besserem Verständnis von Entwicklungsherausforderungen, politischen Reformen in Afrika auch reicht bis zur Frage, welche Rolle externe Akteure und Strukturen für diese Prozesse in Afrika spielen.
Ja, Afrika gilt ja auch als ein Kontinent, ein besonders armer Kontinent, was auf viele Länder ja auch noch zutrifft. Im Moment ist ein Thema, das geimpft wird. Kann man denn sagen, das ist auch sowas wie ein neuen Imperialismus gibt, das heißt, die reichen Länder bekommen die Impfung und die Armen gehen da leer aus?
Ja, also einerseits ist es richtig, dass beim Impfen die reichen Länder zunächst drankommen. Also wenn wir uns einfach anschauen, wie viel geimpft wird, ist es sicherlich so, dass in Afrika viel weniger geimpft wird als im globalen Norden. Der Begriff Imperialismus würde natürlich jetzt ein bisschen darauf hindeuten, dass es nicht nur um ungleichen Zugang geht, sondern um Ausbeutung letztlich. Oder wir können sicherlich feststellen, dass in der Impfproblematik wir zwar vielleicht weniger eine klassische Ausbeutungsproblematik sehen, aber dass wir sehr stark sehen, inwiefern im internationalen System eben ein ungleicher Zugang zu bestimmten Gütern besteht. Und dass es offensichtlich so ist, dass es im Interesse aller wäre, geimpft zu werden. Und dass es auch im Interesse aller wäre, dass alle anderen geimpft werden. Und dass es insofern um klassisches globales Gut geht, was allen zusteht. Und dass aber bei der Frage, wem dieses Gut zukommt, wir natürlich sehen, wie Macht, aber auch wie wirtschaftlicher Einfluss eine sehr große Rolle spielen und dass wir eben hier in diesem Bereich sehen, wo es um Kontrolle von ansteckenden Krankheiten geht, dass Afrika sicherlich der Kontinent ist, in dem bis jetzt am wenigsten geimpft wird.
Du hast jetzt gerade Macht angesprochen als Thema. Ist das denn so, in Afrika wird ja auch vermutet oder ist vielleicht auch relevant, dass China da auch einen größeren Einfluss hat mittlerweile und auch versucht, da Fuß zu fassen. Wäre das denn auch eine Geschichte, wo man sagen kann, mit möglichen Impfangeboten kann man auch Einfluss bekommen, kann man Macht bekommen, auch vielleicht auf solchen oder in solchen Ländern?
Genau, also ich sag mal, die ganze Covid-Krise ist sicherlich, stellt nicht nur für unsere Gesellschaften hier in Europa, sondern international eine Zäsur dar. Sicherlich werden sehr viele Prozesse neu verhandelt und Afrika ist sicherlich in dieser Krise gezwungen, viel mehr als vorher, sich auf sich selbst zunächst mal zu besinnen. Weil also die Lockdowns überall, die Reduktion von internationalem Handel, aber auch von Verkehr, dazu geführt hat, dass auch viele Eliten in Afrika zum Beispiel sich nicht mehr gesundheitlich in Europa behandeln lassen konnten, wenn sie krank wurden, dass sie nicht mehr nach Europa reisen können oder auch weniger gut nach China in andere Kontinente. Und dass es grundsätzlich dazu geführt hat, dass man, glaube ich, neu bewertet, welche Form von internationaler Kooperation für Afrika gut sind und wichtig sind. Und da gibt es natürlich schon seit langem ein großes Ringen um Einfluss und auch um Aufmerksamkeit. Und das sehen wir sehr stark bei den internationalen Bemühungen, in Afrika zu impfen. Das ist eine Frage, auf die wir vielleicht gleich noch zurückkommen. Aber China versucht natürlich auch durch zunächst mal kostenlose Abgabe von Impfstoffen, aber auch Angebote, Impfstoffe kostengünstig zur Verfügung zu stellen, zu punkten bei den afrikanischen Staaten und ihren Regierungen, ihren Bevölkerungen, und versucht da klar eine Gegenposition, sage ich mal, zu der westlichen internationalen Gemeinschaft letztlich auch aufzubauen. Es gilt im Übrigen auch für Russland. Also auch Russland macht eigene Impfangebote in Afrika mit dem eigenen russischen Impfstoff. Und insofern können wir sicherlich sagen, dass über die Bekämpfung dieser Covid-Pandemie auch unterschiedliche internationale Akteure um Einfluss in Afrika ringen. Allerdings muss man sagen, dass das nicht den afrikanischen Regierungen nun einen besonderen Spielraum geben würde, um die besten Bedingungen sozusagen zu handeln, sondern dass sie einfach angewiesen sind auf die Unterstützung, die sie erhalten oder die sie bekommen können und deswegen auch nicht sehr wählerisch sein können, sage ich mal, in der Akzeptanz von bestimmten Angeboten, die dort im Raum stehen.
Man nimmt, was man bekommen kann, wahrscheinlich. Ja, es gab ja in den vergangenen Zeiten auch eine intensive Diskussion um Entwicklungspolitik, um internationale Arbeitsteilung, auch an den Hochschulen, aber auch in der Öffentlichkeit. Ist das denn noch der Fall? Wird das noch diskutiert? Kann man mit diesen Begrifflichkeiten, die da noch im Raum stehen, ja, wie Dritte Welt und mit Schwellenländern, mit vielen verschiedenen Begriffen aus der Entwicklungspolitik im Moment noch arbeiten? Gibt es noch so eine Debatte?
Genau, ich will vielleicht zwei Dinge unterscheiden. Das eine sind die Begrifflichkeiten, mit denen man grundsätzlich operieren kann, jetzt in der Wissenschaft, aber auch in der politischen Debatte. Und der anderen Frage, wie viel Aufmerksamkeit diese Dinge jetzt in Deutschland zum Beispiel bei uns erhalten und ob sie genug erhalten. Also bei den Begrifflichkeiten ist es sicherlich so, dass es einige gibt, die nicht mehr adäquat sind heute. Also das gilt dann zunächst mal für den Begriff der Dritten Welt, der sehr stark aus dem Ost-West-Konflikt ursprünglich kommt und den dritten Weg sozusagen zwischen dem Osten und dem Westen ja nun beschrieben hat. Es gilt auch eigentlich für den Begriff der Entwicklungsländer, der sehr stark noch ausgerichtet war an der Idee, dass alle diese Staaten in einem Prozess der Entwicklung sich befinden hin zu den entwickelten Ländern und mit der neueren Debatte darüber, was eigentlich Entwicklung sein kann und inwiefern auch die westlichen Gesellschaften jetzt ein Modell darstellen, dem alle nacheifern sollten, ist der Begriff des Entwicklungslands selbst auch schwierig geworden. In der wissenschaftlichen Debatte, auch wenn das in der Politik jetzt vielleicht weniger angekommen ist, wäre eigentlich der angemessenste Begriff der des globalen Südens, weil in ihm am stärksten zum Ausdruck kommt, weniger die Tatsache, dass bestimmte Staaten eine bestimmte Form von Entwicklungsrückstand haben, jetzt gemessen an welchen Indikatoren auch immer im Einzelnen, also Einkommen oder Versorgung mit Bildung oder Gesundheit, sondern eher zum Ausdruck kommt, dass diese Länder historisch eine bestimmte Rolle im internationalen System gespielt haben. In der Regel sind es Kolonien gewesen und dass diese gemeinsame Vergangenheit und vielleicht auch die Art und Weise, wie sie auf eine eher ungleiche Art und Weise in das internationale System sozusagen hineingekommen sind, nach wie vor die Identität dieser Länder und auch ihre wirtschaftliche und politische Entwicklung auch mitbestimmt. Aber auch da ist natürlich die Frage, wie sehr die Zugehörigkeit jetzt zu dem globalen Süden ein wichtiges Merkmal für alle diese Länder ist und wo man da genau Grenzen zieht. Aber das sind jetzt eher wissenschaftliche Detailfragen, sage ich jetzt mal so. Politisch ist, glaube ich, je mehr wir Entwicklungspolitik nicht mehr als was begreifen, wo es darum geht, dass jetzt reiche Gesellschaften armen Gesellschaften helfen, sich besser zu entwickeln, sondern je mehr wir Entwicklungspolitik als was begreifen, wo es darum geht, globale Strukturen zu verändern und über Entwicklung auch bei uns zu Hause stärker nachzudenken. Wenn wir Entwicklungspolitik in diesem Sinne verstehen, ist, glaube ich, die Entwicklungsdebatte spielt keine geringere Rolle als in der Vergangenheit. Sie wird nur ein bisschen anders geführt. Also es ist vielmehr eine Debatte, wo es um Fragen von nachhaltiger Entwicklung geht. Also wie wollen wir eigentlich selbst leben und wie ist die Art, wie wir zu leben, zukunftsfähig, aber wie gerecht ist sie natürlich auch mit Blick darauf, wie in anderen Teilen der Welt gelebt wird. Insofern würde ich denken, dass wir schon eine sehr rege Debatte haben, die aber nicht immer unter diesem Entwicklungsbegriff letztlich abgehandelt wird. Wir haben aber auch klassische entwicklungspolitische Debatten, die durchaus auch, denke ich, in der allgemeinen politischen Diskussion eine Rolle spielen. Es gab jetzt ja kürzlich das Lieferkettengesetz, was von mehreren Ministerien gemeinsam diskutiert und beraten worden ist, also wo es letztlich darum geht, welche Verantwortung Unternehmen haben, die in Deutschland angesiedelt sind, dafür, dass grundlegende menschenrechtliche Standards bei den Zulieferbetrieben eingehalten werden. Das ist eine klassische entwicklungspolitische Frage, wo es darum geht, wie durch unterschiedliche politische Instrumente eigentlich dafür gesorgt werden kann, dass die sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in bestimmten Ländern, aber auch weltweit sich bessern. Insofern sind wir sicherlich ein Stück weit weitergegangen von der Idee, dass es, sage ich mal, so eine Solidarität primär zwischen nördlichen Gesellschaften und den Gesellschaften im Süden gibt. Ich denke, dass das tatsächlich für die Debatte insgesamt eine geringe Rolle spielt. Aber ich glaube, die politischen Fragen zur globalen Entwicklung spielen eine große Rolle, wie auch insgesamt die Wahrnehmung, dass wir in unseren eigenen Gesellschaften tatsächlich auch sehr viele Entwicklungsherausforderungen haben. Die Zielkataloge, die internationale Entwicklungspolitik heute im Wesentlichen beeinflussen, sind ja die sogenannten Sustainable Development Goals, also die SDGs. Und die verstehen sich eben als Ziele, die nicht primär nur noch darauf ausgerichtet sind, die Entwicklung in anderen Ländern sozusagen zu verbessern, sondern die Entwicklung auf der globalen Ebene zu verbessern. Und ein wichtiges Ziel ist eben das Ziel, Ungleichheit zu reduzieren. Und bei diesem Ungleichheitsziel geht es eben nicht mehr nur noch darum zu sagen, wir wollen Ungleichheit zwischen Ländern reduzieren, sondern wir wollen auch die Ungleichheit innerhalb von Ländern reduzieren. Und die einzige Gefahr, die dabei natürlich besteht, ist, dass man sagt, wir verwischen sozusagen diesen eher kategorialen Unterschied zwischen reichen und armen Ländern. Der geht ein bisschen verloren, wenn wir Entwicklung nur noch als eine globale Aufgabe betrachten, an der wir alle überall, wo wir sind, irgendwie arbeiten müssen, weil natürlich die fundamentalen Entwicklungsmöglichkeiten, vor denen Menschen jetzt in einem sehr armen afrikanischen Land stehen, also die unmittelbare Bedrohung durch Krankheit, durch Krieg, durch fehlende Möglichkeiten, sich auszubilden, die bleiben bestehen. Und die dürfen wir natürlich zugleich bei allem Bemühen, jetzt nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, nicht völlig vergessen.
Ja, Ungleichheit gibt es natürlich in den entwickelten Gesellschaften auch. Es gibt auch Probleme, die natürlich auch hier mittlerweile ankommen, zum Beispiel auch durch Fluchtbewegungen. Da kann man da auch beim afrikanischen Kontinent ja sehr stark sehen, dass es da sehr viele Länder gibt, die auch sehr ungleich untereinander sind und die Gesellschaften an sich dann ja auch nochmal da soziale und wirtschaftliche Unterschiede deutlich machen. Man kann also nicht von dem afrikanischen Kontinent sprechen. Es sind ganz völlig unterschiedliche Länder mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Problemen. Wie sind denn da die Perspektiven?
Genau, das ist natürlich sicherlich etwas, was in unserer allgemeinen Diskussion zu kurz kommt. Also wir schauen sehr stark auf Afrika, als wenn es ein Kontinent wäre, wo alle Menschen vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Tatsächlich ist es natürlich ein unglaublich vielfältiger Kontinent, nicht nur, weil es dort sehr viele Staaten gibt, mehr als 50, sondern auch innerhalb dieser Staaten sehr große Unterschiede. Und diese Staaten unterscheiden sich relativ stark in ihrer kolonialen Vergangenheit, aber auch in den wirtschaftlichen Strukturen. Also einige sind zum Beispiel sehr stark davon abhängig, dass sie bestimmte Rohstoffe ausbeuten und exportieren. Viele andere Länder sind eher hauptsächlich in der Produktion von Agrargütern irgendwie tätig. Grundsätzlich teilen aber viele dieser Länder das Problem, dass eben Industrialisierung und Wertschöpfung insgesamt dort zu wenig stattfindet. Und gesellschaftlich und kulturell sind diese Länder sehr divers. Es gibt unglaublich viele unterschiedliche Sprachen. Und deswegen stehen viele dieser Staaten natürlich auch vor der Herausforderung, sowas wie eine nationale Identität, Zusammengehörigkeit letztlich mit auszubilden. Und das hat eben im Zeitverlauf dazu geführt, dass es einige gibt, die sich sozusagen die relativ stabile politische Strukturen ausgebildet haben. die auch gute Rahmenbedingungen für wirtschaftlichen Aufschwung, für Industrialisierung geschaffen haben, während es andere gibt, die schon vor sehr, sehr großen Entwicklungsherausforderungen stehen, die nicht zuletzt auch damit zusammenhängen, dass die Staaten selbst so schwach sind, dass sie elementare Aufgaben wie Sicherheit und Bereitstellung von sehr elementaren Dienstleistungen eben auch nicht nachkommen können. Und deswegen verbietet es sich eben eigentlich in vielen Fällen auch über Afrika insgesamt sozusagen zu sprechen, so als ob die alle vor den gleichen Herausforderungen stehen würden. Wir sehen das auch bei der Covid-Problematik und auch bei der Impferei, sage ich jetzt mal so, weil es Länder gibt, die zum Beispiel sehr stark in internationale Wirtschaftskreisläufe eingebunden sind, also die von der Globalisierung sehr stark betroffen sind. In diesen Ländern hat sich Covid am Anfang auch sehr schnell ausgebreitet, während es andere gab, die relativ abgekoppelt sind sozusagen von der Weltwirtschaft und in dem es ja auch wenig Tourismus gibt jetzt und die bei denen ist Covid sozusagen sehr zeitverzögert angekommen. Und wir sehen große Unterschiede auch in der Frage zum Beispiel, wie gut Staaten darin sind, bestimmte politische Maßnahmen im Bereich von Sicherheitskonzepten, von Lockdowns letztlich zu fahren. Aber wir sehen auch große Unterschiede. Also wenn wir uns angucken, wie in Deutschland der Staat versucht, in dieser Krise durch Bereitstellung von zusätzlichen Ressourcen Hilfe zu leisten, was wir jetzt immer auch für eine Meinung davor haben, wie wirksam das ist und wie gut es ist, ist es ja unbestritten so, dass doch ein erheblicher Anteil von unserem öffentlichen Haushalten dafür verwendet wird, sozusagen jetzt durch gezielte Maßnahmen da zu helfen. Und da würden wir sehen, dass es in Afrika insgesamt natürlich die Spielräume dafür viel kleiner sind, aber auch, dass innerhalb von Afrikas die Staaten sich da wiederum sehr stark unterscheiden und dass es Staaten gibt, die so ich sag mal, bestimmte Staaten so arm oder schlecht aufgestellt sind, dass denen auch schwerfallen würde, sowas wie einen nationalen Impfplan zum Beispiel aufzustellen. Weil mit dem Impfplan ja verbunden wäre ein Kalkül darüber, was das kostet, wie man ein Budget sozusagen aufstellen kann, um es zu bestreiten. Und es deswegen eben einige Staaten gibt, die tatsächlich sehr stark darauf angewiesen sind, dass sie Unterstützung von außen kriegen, während es andere Staaten gibt, die jetzt, weil sie keine Impfstoffe selbst produzieren, sicherlich den Impfstoff auch von außen erhalten müssen, aber die ihn sowohl bezahlen können, als auch die möglicherweise ganz gut in der Lage sind, diese Prozesse selbst zu steuern.
Hm. Obwohl in den entwickelten Ländern, nenne ich die mal so, den Industrieländern, also wie Deutschland, sieht man ja auch, dass viele Strukturen, die man als sehr stabil und auch leistungsfähig angesehen hat, im Moment auch nicht so funktionieren, wie man das gedacht hat, wo man dann vielleicht eher gesagt hat, das würde ich eher vielleicht auch in weniger entwickelten Ländern erwarten, dass solche Sachen dann auch schiefgehen und die gerade passieren. Also von daher zeigt die Krise natürlich auch die Schwächen von Systemen ganz deutlich auf. Wenn man jetzt die afrikanischen Länder mal nimmt, das Gesundheitssystem. In den westlichen Ländern war es ja sehr erstaunlich, dass man da auch so viel Impfstoff entwickeln konnte in relativ kurzer Zeit, was normal so lange dauert. Gibt es denn Länder im globalen Süden, die dazu in der Lage sind, ähnliche, ja, sag ich mal, Forschung zu betreiben, Entwicklung zu betreiben, auch Impfstoffe möglicherweise selber herzustellen? Oder ist das eine Geschichte, die völlig illusorisch ist im Moment?
Also ich sage mal so, wir müssen vielleicht unterscheiden zwischen der Produktion, also der Herstellung und der Entwicklung. Ja? Also was ja im globalen Süden schon stattfindet, in Indien. Also Indien ist, glaube ich, weltweit der größte Produzent von Impfstoffen überhaupt. Das heißt, dass es schon Länder gibt, die sehr gut in der Lage sind, Impfstoffe herzustellen, auch in großer Menge. In Afrika ist es jetzt, gilt es weniger. Also Südafrika ist sicherlich das Land in Afrika, was ja auch eine sehr spezifische historische Entwicklung hat und sich jetzt wenig gut mit anderen Staaten in Afrika vergleichen lässt. Also in Afrika gibt es Kapazitäten und auch Unternehmen, die Impfstoffe herstellen können und es gibt jetzt auch erste Verhandlungen, dass, glaube ich, der Impfstoff von Johnson & Johnson jetzt ab Ende des Monats in Südafrika mit einer Lizenz letztlich produziert werden soll. Ansonsten wenn wir jetzt mal nicht über den globalen Süden insgesamt reden, weil es da sicherlich jetzt in Indien, aber auch in Lateinamerika andere Länder gibt, die sehr viel besser aufgestellt sind. Es ist in Afrika so, dass tatsächlich in vielen Ländern die grundsätzlichen Voraussetzungen eher fehlen. Das heißt nicht, es gibt viele Länder, wo wir jetzt gerade in der Covid-Krise gesehen haben, da gab es Start-ups, die haben zum Beispiel Schutzausrüstung produziert. In Senegal ist ein sehr guter Covid-Test entwickelt worden. Also es gibt bestimmte Bereiche, in denen, sage ich mal, in bestimmten Bereichen man sieht, dass es in diesen afrikanischen Ländern sehr, sehr wohl nicht nur erhebliche Anstrengungen gibt, sondern auch Dinge, die sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Die Entwicklung jetzt von Impfstoffen selbst, jedenfalls soweit mir jetzt bekannt, findet in Afrika eher nicht statt. Da sehen wir tatsächlich, dass vielen afrikanischen Ländern, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Privatunternehmen sein müssten, die das stemmen, dass da das Kapital vermutlich auch die gut genug ausgebildeten Fachkräfte fehlen, aber sicherlich auch fehlende Einbettung in internationale Lieferketten. Also das sehen wir ja insgesamt. Ein großes Problem bei der Impfstoffherstellung ist die Verfügbarkeit von bestimmten Stoffen, die bei der Entwicklung einfach verwendet werden und die unter besonderen Bedingungen wie gekühlt und so weiter auch nur transportiert werden können. Also es gibt eine Vielzahl von relativ komplexen Aspekten hier. Deswegen ist es sicherlich schwierig jetzt für afrikanische Länder kurzfristig sozusagen in die Produktion von Impfstoff sozusagen mit einzusteigen. Wenn wir mal von Südafrika, also Südafrika ist sicherlich der erste Kandidat, genau.
Ja, Indien und Südafrika haben auch, glaube ich, aktuell vorgeschlagen, den Patentschutz für Impfstoffe aufzuheben. Ist das jetzt eine sinnvolle Geschichte oder ist das nur eine Aktion, um vielleicht eigenständig dann auch Generika oder auch Folgeprodukte herzustellen, also im Eigeninteresse dann auch so einen Vorschlag zu machen?
Das ist eine sehr gute Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Also man muss vielleicht dazu sagen, es gibt ja eine Welthandelsorganisation, die im Prinzip seit ungefähr 25 Jahren jetzt auch Regeln aufstellt über Patentschutz, also in denen Fragen des Patentschutzes sozusagen international geregelt sind. Und das war ein Anliegen der Industrieländer damals sozusagen, dass das eben in so einen internationalen Vertrag mit aufgenommen wird. Das ist erstmal grundsätzlich zum Nachteil vieler Entwicklungsländer, der Patentschutz in der Form, wie der international reguliert ist. Insbesondere, weil er eben auch die Entwicklungsländer zwingt, sich dafür zu sorgen, dass der Patentschutz eingehalten wird. Bei pharmazeutischen Produkten ist auch historisch, sind immer wieder mal Ausnahmen gemacht worden vom Patentschutz, weil es eben hier um bestimmte globale Güter geht, sozusagen, wo es relativ einsichtig ist, dass es tatsächlich im Interesse aller ist, sozusagen, dass bestimmte Pandemien, übertragbare Krankheiten bekämpft werden. So. Das Argument, also letztlich, um den Patentschutz aufzuheben, müsste die Mehrheit, also müssten, glaube ich, 2/3 der WTO-Mitglieder dafür stimmen. So. Und man hat jetzt diverse Mal darüber beraten und diese Mehrheit ist niemals zustande gekommen. Und das Argument der Industrieländer ist und auch der großen internationalen Unternehmen, dass eigentlich diese Maßnahme nichts nützen würde, weil die globale Produktionskapazität, um Impfstoff herzustellen, eigentlich ausgelastet ist und es schon in vielen dieser Ländern über Lizenzen letztlich die Patente letztlich genutzt werden. So, und dass natürlich die Freigabe der Patente jetzt ein Verlust für die Unternehmen wäre, insbesondere die diese Patente entwickelt haben und eine Freigabe eben auch bedeuten könnte, dass andere Unternehmen ihren Profit sozusagen damit machen, dass sie diese Impfstoffe entsprechend weiterentwickeln. Ich würde vorsichtig jetzt zu sagen, dass es primär, also das ist jetzt Ländern wie Indien oder Brasilien, hauptsächlich um den eigenen wirtschaftlichen Nutzen, dabei geht das, glaube ich, eigentlich nicht, dass man das so sagen kann. Aber das ist tatsächlich eine relativ Das ist tatsächlich eine relativ komplexe Frage, bei der eben rechtliche und politische Argumente zusammenkommen. Ich denke, jetzt derzeit ist es so, dass tatsächlich der gesamte verfügbare Impfstoff global verteilt wird. Es ist so, dass wir jetzt insbesondere in den letzten 4 Wochen eben sehen, dass in allen afrikanischen Ländern, praktisch allen afrikanischen Ländern auch Impfstoff jetzt ankommt. Sowohl eben von der COVAX-Initiative, aber auch von Russland und China. Und dass die Frage tatsächlich wäre, was jetzt eine kurzfristige Freigabe, also was die Freigabe kurzfristig ändern würde, sagen wir einfach mal so. Aber die Frage wird uns weiter beschäftigen und ich bin mir sicher, dass in dem Rahmen, in dem insbesondere die Durchimpfung jetzt in den globalen Norden irgendwie abgeschlossen sein wird, sie sich auch nochmal anders stellen wird.
Ja, die Industrieländer haben sich ein Vielfaches des vorhandenen Impfstoffes gesichert über Verträge. Jetzt ist in Afrika ein bisschen was angekommen, in anderen Ländern auch. Kann man denn sagen, wie da der Stand ist und wie die Entwicklung sein wird? Wie lange wird es dauern, dass da auch eine komplexe Impfstrategie sich durchgesetzt hat und auch dann, sag ich mal, ein großer Teil der Bevölkerung den Zugang zu den Impfstoffen hat?
Schwierige Frage. So, weil, also das eine ist die reine Verfügbarkeit von Impfstoff. Das andere ist die Frage, wie schnell der Impfstoff dann verimpft wird letztlich. Ist es sicherlich so, dass sich viele Industrieländer, das wissen wir ja alle, die Mechanismen dahinter liegen ja auch relativ auf der Hand. Also angesichts der Unsicherheit darüber, welche Wirkstoffe jetzt tatsächlich gut sind, ist eine Überversorgung in den Industrieländern gegeben hat. Und das Problem jetzt von COVAX insbesondere, also von diesen globalen Abkommen, mit denen man versucht hat, letztlich kostenlos Impfstoffe für Länder im globalen Süden bereitzustellen, von Anfang an gewesen ist, dass COVAX diese Impfstoffe auch auf dem Markt kaufen muss. Und da die Industrieländer sich nicht für ihre eigene Versorgung an COVAX beteiligt haben, die Marktmacht von COVAX von Anfang an ziemlich gering gewesen ist, sozusagen. Also es gibt jetzt unterschiedliche Prognosen für die einzelnen Kontinente. Für Afrika ist es so, dass es Prognosen gibt, die sagen, man kann eigentlich erst damit rechnen, dass 2023 dort irgendwie die Impfung abgeschlossen sein wird. Aus meiner Sicht ist da sehr viel Spekulation dabei. Es werden jetzt im Moment sehr viele Impfstoffe schon produziert, es werden andere weiterentwickelt. Es hängt sicherlich sehr stark davon ab, wie wirksam diese Impfstoffe jetzt sind in der tatsächlichen Bekämpfung der Pandemie. Davon wird abhängen, wie viel von diesen Impfstoffen global letztlich auch verfügbar gemacht wird. Sicherlich gibt es zusätzliche Probleme mit bestimmten Impfstoffen, die jetzt in Afrika, also diese BioNTech-Moderna-Impfstoffe, die sind eben aufgrund der hohen Anforderungen an die Kühlung, sind sie sozusagen für Länder in Afrika tatsächlich sehr schwierig zu verwenden. Aber insgesamt ist es sicherlich so, dass man damit rechnen kann, dass jetzt vermehrt in Afrika tatsächlich geimpft werden wird. Aber eine Prognose darüber, wann das abgeschlossen wird, ist aus meiner Sicht jetzt sehr schwer zu treffen. Es ist auch so, dass es jetzt in Afrika, nachdem es am Anfang sehr wenig Fälle gab, oder zumindest so schien, dass es sehr wenig Fälle gibt, man jetzt eben doch stärker sieht in einigen Ländern, dass die Pandemie dort auch nochmal durch mutierte Varianten eben auch sehr viel größeren Impact hat. Und das wird sicherlich auch die Debatte sozusagen über die Impfung in diesen Ländern nochmal zusätzlich befeuern.
Ja, man nimmt ja auch immer gerne Fußballvergleiche, um so Konsequenzen vielleicht deutlich zu machen. Dass ein Anspruch nach dem Spiel ist vor dem Spiel, könnte man auf die Krise beziehen. Nach der Krise ist vor der Krise. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch noch weitere globale Krisen geben, Pandemien geben. Kann man denn sagen, oder gibt es bestimmte Lehren, die man jetzt ziehen müsste, um also auch für die Länder des globalen Südens eine Perspektive zu haben, wie man mit solchen Krisen umgeht? Wird sich was ändern nach Corona?
Also es wird sich sehr viel ändern. Also aus meiner Sicht wird sich sehr viel ändern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich vieles ändert. Wird zunächst mal im wirtschaftlichen Bereich. Nicht vieles davon ist automatisch positiv für den globalen Süden. Weil ich glaube, dass eine bestimmte Art von Globalisierung, die sich zugespitzt hat in der Form sehr verletzbar eben für solche pandemischen Entwicklungen ist. Und das sicherlich abzuwarten bleibt, ob das in der gleichen Form so schnell wieder oder sich mit der gleichen Beschleunigung entsprechend weiter fortsetzt. Es ist sicherlich so, dass gerade Afrika zunächst mal durch die Pandemie selbst unglaublich stark zurückgeworfen wird. Es geht nicht einfach nur darum, glaube ich, es geht, glaube ich, nicht nur um die Frage, ob es dann anders weitergeht, sondern wie die zusätzlichen Herausforderungen, die durch die Pandemie jetzt geschaffen worden sind, wie die in Afrika selbst gemeistert werden können. Und da geht es eben darum, dass viele davon sprechen, dass das Afrika 10 Jahre zurückgeworfen hat im Hinblick auf bestimmte Indikatoren. Es gibt politische, wie bei uns ja auch, also es gibt politische Prozesse, wo man sagt, es ist zu einer Stärkung von eher repressiven Regimen gekommen, die Bürgerfreiheiten einschränken. Also zunächst mal wird es darum gehen, glaube ich, dass die Länder in Afrika eine Perspektive auf die Zeit nach dem Lockdown kriegen. Und dass es dann darum geht, sicherlich, dass es gab also jetzt ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als Covid startete, gab es ein sehr spannendes Projekt, nämlich eine afrikanische Freihandelszone, die nach vielen Jahren Vorbereitung gestartet werden sollte, die also den Handel und wirtschaftlichen Austausch innerhalb Afrikas sehr stark voranbringen sollte. Und das Wichtigste wäre sicherlich, dass diese Dynamiken sozusagen neu belebt werden, genutzt werden. Genau, und ich denke, sicherlich hat die Krise insgesamt dazu geführt, dass es zwar auf der einen Seite eine stärkere Nationalisierung von vielen Prozessen gibt, also so Prozesse, dass man denkt, was bei uns selbst passiert, können wir besser kontrollieren. Zugleich aber auch eine Einsicht darin, wie global die Dinge zusammenhängen. Und deswegen wäre aus meiner Sicht jetzt schon, hätte ich die Zuversicht, dass auch zu einer Stärkung von Multilateralisierung und globalen Prozessen führt. Wir haben gesehen, die WHO als Akteur, der jetzt historisch keine besonders große Bedeutung im UN-System hat, ist zwar natürlich auch stark kritisiert worden für viele Dinge, aber es ist unbestreitbar so, dass das globale Regieren im Gesundheitsbereich an Bedeutung zunehmen wird. Es ist eher so, dass es Leute gibt, die befürchten, dass jetzt andere Entwicklungsaufgaben weniger Aufmerksamkeit kriegen, weil alle in der Zukunft sozusagen sich auf diesen Sektor irgendwie stürzen werden. Das glaube ich jetzt nicht persönlich, aber es ist sicherlich so, dass wir davon ausgehen können, dass wir effektivere globale und regionale Strukturen im Bereich jetzt nicht nur der Pandemiebekämpfung haben werden. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich glaube, der wichtigste Punkt mit wird sein, dass in Afrika selbst es Entwicklung geben wird, sich stärker auf sich selbst zu konzentrieren. Und das halte ich jetzt erstmal nicht für ganz falsch.
Das war der Emscher-Bote mit Christoph Hartmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Voregger.